Ist es okay, wenn ich diesmal ohne einen Witz anfange, dass ich einfach weitergehe? Nein. Okay, Halleluja. Nee, heute bin ich wieder für Schondorf angezogen. Es sind 5 Wochen. Das Ding ist, ich glaube, ich habe nur noch ein Hemd. Also für nächste Woche langt es noch. Nein, Spaß. Buße ist... Was hat er? Also... Ja. Buße ist brutal wichtig. Buße ist nichts Deprimierendes, okay? Ich liebe Buße. Und es gibt 2, 3, 4, 5, also einige Bibelstellen, die mein Leben so beschreiben. Und eine Bibelstelle ist Matthäus 5,8. Wieso 5,8? Am 5.8. bin ich geboren. Das werdet ihr jetzt nie wieder vergessen, okay? 5. August, Matthäus 5,8. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Okay? Das ist einer meiner Bibelverse für mein Leben. Und dann in Prediger 5,19. Haben die meisten wahrscheinlich noch nie gelesen oder überlesen. Ist, dass er kümmert sich nicht um die Tage seines Lebens, weil ihn Gott mit der Freude in seinem Herzen beschäftigt. Das ist ein Gigant, das ist so mein Leben. Ich bin ständig am Witze machen, ständig mich am Freuen und trotzdem liebe ich Buße. Ich glaube einfach, dass es immer so diese Balance, dieses Gleichgewicht gibt zwischen gewissen Sachen. Die Sache ist nur die, dass wir oft einfach zu extrem sind in unterschiedlichen Sachen. Deswegen haben wir hier religiös und dann haben wir hier, die voll mit Gnade sind und so weiter. Und irgendwo in der Balance müssten wir uns eigentlich treffen. Das heißt, diejenigen, die Buße tun, sind nicht diejenigen, die depressiv herumlaufen, sondern diejenigen, die Buße tun, sind eigentlich auch gleichzeitig diejenigen, die voll mit Freude sind. Und so ist einfach die Balance unheimlich wichtig. Und wieso ist es so wichtig, Buße zu tun? Wir könnten ja sagen, hey, mit Jesus ist alles schon passiert. Okay, das ist so das typische Argument, das ich höre. Mit Jesus ist ja, Jesus hat ja alles schon gemacht. Jesus hat ja bereits alles erwirkt. Und das stimmt ja. Nur die Sache ist, Jesus muss man anwenden, wie ich das letzte Mal, oder wie Billy Graham es gesagt hat. Wieso gibt es so viele dreckige Menschen, obwohl es so viel Seife auf der Welt gibt? Es ist, weil man Seife anwenden muss. Aus diesem Grund muss man, und das ist auch einfach das Bild, wir müssen Jesus anwenden. Jesus hat für uns bereits im Gerichtssaal bezahlt. Er hat es bereits gemacht. Aber wir müssen es jetzt anwenden, weil wir haben hier einen, der Tag und Nacht vor Gott steht und uns anklagt. Schaut mal, letztes Mal hat Isa ein bisschen darüber gesprochen, über die Blutlinienreinigung, okay? Dass wir unsere Blutlinie reinigen müssen. Und schaut mal, 2 Bibelverse, die im Neuen Testament unheimlich wichtig sind. In Römer 7,15 steht, Paulus spricht hier im Neuen Testament, der errettet ist, für den Jesus bereits alles getan hat. Paulus sagt, denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Vers 17, nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Vers 20, wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Paulus, der im Neuen Testament ist, nachdem Jesus bereits am Kreuz war und alles für ihn gegeben hat, sagt, in mir wohnende Sünde. Das heißt, irgendwas ist in uns noch drin, wo der Feind einfach Anrechte hat, um unsere Gebetserhörung zu stoppen. Und wenn man darüber nachdenkt, dass in unserer DNA oder im deutschen DNS einfach die ganzen Sachen von unseren Vorfahren noch drin sind, dann liest man diesen Bibelvers komplett anders. Hebräer 12,4 sagt, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Für uns war das immer bildlich gesehen, dass wir müssen uns so dagegen stellen, was richtig ist. Aber wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, dass in unserer DNA, unsere Vorfahren, dass wir etwas in uns mittragen von unseren Vorfahren ganz weit, dann hat dieser Bibelvers eine andere Bedeutung. Wir müssen bis aufs Blut gegen die Sünde widerstehen. Das heißt, in unserem Blut ist irgendetwas drin, das der Feind hat, um gegen uns anzugehen. Ist eine andere Sichtweise auf diesen Bibelvers. Wir haben ihn einfach anders angeschaut. Aber Wenn wir uns den Hintergrund von Blutliniengebet beziehungsweise uns im Gerichtssaal, dass der Feind anfängt, kommt an mit Sachen, die, was weiß ich, wie weit schon entfernt sind. Keine Ahnung, was meine Großvater gemacht haben. Ich bin Kroate. Wir sind jetzt zwar ein nettes Volk, war nicht immer so. Die Kroaten, wir lieben Krieg. Wir lieben einfach, wie in Ex-Jugoslawien, ihr wisst ja, wir hatten ja den Bürgerkrieg. So, wir Kroaten haben für unser Land gekämpft, jetzt haben wir unser Land bekommen, jetzt sind wir nicht zufrieden, jetzt wollen wir untereinander uns bekriegen. Also, wir können das Land, das wir jetzt haben, das könnten wir ja noch mehr auseinanderreißen. Weißt du, ich meine, so Istrien, Dalmatien, Slawonien und so weiter, jetzt könnten wir es noch mehr auseinanderreißen. Napoleon hat zum Beispiel gesagt, hey, wenn ich nur 100.000 Kroaten hätte, ich würde die ganze Welt einnehmen. Hat Napoleon gesagt. Weißt du? Wir haben uns als Söldner verkauft. So, das ist in meiner Blutlinie. So, jetzt passt mal auf, was noch in meiner Blutlinie ist. Wir Kroaten stammen aus der Mongolei. So, die Mongolen, kennt ihr Polo auf Pferden und dann mit dem Ball da? Die Mongolen haben Polo-Spielen erfunden. Nicht mit Bällen, sondern mit abgehackten Köpfen. So, solche Sachen sind in meiner Blutlinie drin. Shakabamba. Oder warm. Genau, aber das seht ihr, es gibt einfach Dinge, die in uns drin sind, von denen wir gar nichts wissen. Paulus sagt sogar, ich übe etwas aus, was ich eigentlich gar nicht will. Und er kommt auf die Idee und sagt, hey, das ist die in mir wohnende Sünde. So, ich bin doch losgeworden von Sünde, als ich Buße getan habe. Weißt du? Und trotzdem ist irgendetwas in mir drin, das mich nicht überwinden lässt in gewissen Gebieten. Und deswegen brauchen wir Buße. Ich werde jetzt über drei Sachen sprechen. Einmal, was bewirkt das Öffnen des Gerichtssaals und der rechte Eintritt? Das zweite ist, was wir im Gerichtssaal tun. Und das dritte ist, Ausführung des Gerichtsspruchs. Im Gerichtssaal, wie öffnet sich der Gerichtssaal? Ich habe gedacht, wir werden davor ein Opfer einsammeln, deswegen hätte es gepasst. Was den Gerichtssaal öffnet, ist ein Opfer. Opfer öffnet Gerichtssäle. Lass mich wieder eine Geschichte aus der Bibel rausnehmen, die wir immer ein bisschen anders gesehen haben. Und jetzt werdet ihr eine andere Sichtweise darauf sehen. Hiob, das Buch von Hiob. Ich liebe dieses Buch. Das ist so gigantisch, weil Hiob anfängt zu verstehen, wie gerecht Gott ist und dass oben ein Gerichtssaal ist. Kapitel 42, Vers 5. Ich bin unter Druck gekommen. Ise sagt, ich bin eine lebende Schriftrolle. Hiob 42, 5 sagt Hiob, ich habe von Hörensagen von dir gehört. Das ist am Schluss. Aber jetzt haben dich meine Augen gesehen. Und diesen ganzen Prozess, den Hiob durchmacht, wenn ihr euch den Gerichtssaal da vorstellt, werdet ihr sehen, Hiob befindet sich die ganze Zeit in dem Gerichtssaal. Und schaut mal, was den Gerichtssaal geöffnet hat. Am Anfang, Kapitel 1, was ihr lest, bevor Satan vor Gott steht, seht ihr Hiob was machen? Opfern. Warum opfert Hiob? Hiob opfert, weil seine Kinder Party gemacht haben. Und er sich gedacht hat, pass mal auf, möglicherweise haben sie gesündigt und wegen dem werde ich jetzt mal ein Sündopfer für meine Kinder darbringen. So, das Problem ist, dass ein Opfer einen Gerichtssaal öffnet. Und wenn im Natürlichen nicht die Dinge ausgeräumt sind, wird Gott definitiv richten. Und schaut mal, was passiert ist. Weil die Sache ist die, wenn man sich das Hebräische ein bisschen anschaut, dann haben seine Kinder nicht nur Party gemacht, sondern auch Orgien gefeiert. Und Hiob, der das wusste, okay, als Vater sollst du nicht wegschauen und sagen, Gott, vergib ihnen, sondern als Vater ist deine Aufgabe, deine Kinder zu konfrontieren bzw. zu tadeln. Das hat Hiob nicht gemacht. Jetzt schaut mal. Auf einmal, die nächste Szene ist, Satan steht vor Gott und es geht um Hiob. Hiob hat den Gerichtssaal mit dem Opfer geöffnet. Und jetzt geht's an die Buletten. So, dann sagt Gott, hast du meinen Hiob gesehen? Und er sagt, ja, weißt du was? Du hast ihn ja so sehr gesegnet, weißt du, ich meine so, hey, jeder wird dir dienen. Und er sagt zu mir, weißt du was, du darfst alles von ihm nehmen, außer sein Leben, weil er war gerecht. Alles von ihm darfst du aber nehmen. So, jetzt schaut mal, wann fängt das Problem jetzt an? Das Problem fängt an, als seine Kinder wieder Party gemacht haben. In dem Augenblick, wo sie angefangen haben, wieder Party zu machen, ging's los. Auf einmal werden sie überfallen und die Kinder werden umgebracht. Hiob hat einen Gerichtssaal geöffnet. Ich zeige euch im Matthäus 5:23, dass wir eine neutestamentliche Beschreibung davon haben. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, wann? Wenn du dein Opfer darbringst. Wenn du nun deine Gabe oder dein Opfer darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da, komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Um was geht es hier? Wenn du dein Opfer bringst, und jetzt passt mal auf, was er sagt nicht, wenn du etwas gegen deinen Bruder hast. Das ist so sensibel, dieses Thema. Er sagt nicht, wenn du ein Problem mit deinem Bruder hast, sondern wenn du dich erinnerst, dass dein Bruder mit dir ein Problem hat. Weißt du, ich würde sagen, das ist doch sein Problem. Weißt du, ich mag ihn. Weißt du, ich habe kein Problem mit ihm. Das ist sein Problem, weißt du, wie ich meine so? Aber die Sache ist dies, das ganze Evangelium, es geht nicht um Egoismus, sondern immer um Selbstlosigkeit. Unsere Verantwortung ist nicht nur unser eigenes Leben, sondern das Leben auch unserer Geschwister. Die Bibel sagt, Johannes sagt, wir sind schuldig, unsere Brüder so zu leben wie Christus. Das Ding ist, ich habe immer gedacht, hey, wenn ich einen Bruder so sehr mag, weil ich sage, hey, weißt du was, ich würde mein Leben für dich geben. Und habe mir immer gedacht, hey, das ist sowas Besonderes, wenn man sowas sagt. Bis ich diesen Bibelvers gelesen habe, junger Fisch, das ist überhaupt nicht besonders. Das ist selbstverständlich. Es ist selbstverständlich, dass ich meinen Bruder liebe und mein Leben für ihn niederlege. Ich bin sogar schuldig, das zu tun. Was bedeutet, wenn ich es nicht machen würde, habe ich einen Schuldschein da oben, der irgendwann für den ich irgendwann mal zur Verantwortung gezogen werde. Ich bin schuldig, mein Leben für meinen Bruder zu geben. So, hier geht es darum, er will sein Opfer darbringen. Er erinnert sich daran, dass sein Bruder was gegen ihn hat. So, du könntest sagen, mein Herz ist rein. Aber du hast nicht nur Verantwortung für dein Herz, sondern wenn du ein Anschluss geworden bist für deinen Bruder, hast du auch deine Verantwortung für deinen Bruder oder auch deine Schwester. Das bedeutet, geh hin. Und dann sagt er, und jetzt pass mal auf, Jesus sagt, komm deinem Gegner schnell entgegen. Die Sache ist die, dein Bruder ist nicht dein Gegner. Hier geht es um zwei Parteien. Dein Bruder ist dein Problem. Er hat ein Problem mit dir. Der Gegner ist der Feind, der dich anklagt vom Richter. Du sollst ihm schnell entgegenkommen. Auf dem Weg bereit sollst du ihm entgegenkommen. Was bedeutet, du sollst diese Anklagen abwischen. Warum? Welche Anklage kommt da? Er würde sagen, pass mal auf, er kümmert sich sowieso nur um sich selber. Um seinen Bruder kümmert er sich gar nicht. So, das würde eine Anklage sein, die, pass mal auf, die sagt, damit nicht etwa der Gegner dem Richter überliefert. Und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Was bedeutet dieses Gefängnis? Gefängnis sind Limitierungen in unserem Leben. Gesundheit. Freude. Finanzen. Egal, was du dir vorstellen kannst, Limitierungen, von denen die Bibel sagt, dass du eigentlich im Überfluss sein solltest. Aber wenn du in Limitierung lebst, bist du irgendwo in einem Gefängnis und die Sache ist die, dass dein Gegner eine Anklage im Gerichtssaal gegen dich hat. Finanzen ist ein sehr sensibles Thema. Die Bibel sagt im Römer 14,3, alles, was ihr nicht aus Glauben tut, ist Sünde. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Hebräer 11,6. Das bedeutet, wenn ich mit meinem Opfer komme, muss ich im Glauben muss ich mein Opfer darbringen. Ist nicht so, ja, jetzt 10 Euro wieder. Also, Hauptsache, es klingelt in der Box. Als Kind, ich bin in der katholischen Kirche aufgewachsen. Ich habe immer gedacht, junger Fisch, weil da habe ich gesehen, weißt, Leute schmeißen 10, damals D-Mark, 10 D-Mark rein, aber holen sich dann 8 D-Mark wieder raus. So habe ich gedacht, hey, als Kind habe ich gedacht, hey, weißt du was? Ich könnte ja da mal 5 D-Mark reinschmeißen und 15 rausholen. Weißt du? Oder ich weiß noch, das war so extrem, Überführung, weil Jesus hat ja auch mal geschaut, wie viel ins Opfer rein. Ich hab das noch nie gemacht. Aber einmal, ich weiß noch, bei uns in der Gemeinde, das Opfer wird eingesammelt und ich sehe die Betrübnis vom Heiligen Geist. Und nehme das Mikro und sage, weißt du was, einige von euch hier haben ihre Finanzen gezählt, was sie gerade da haben und haben 3,50 Euro für einen Döner übrig gelassen, damit sie nachher essen gehen können, anstatt es ins Opfer zu legen. Das war so eine Überführung über der ganzen Gemeinde, weil die haben abgezählt so. Okay, ich will nachher noch einen Döner essen, 3,50 Euro, und den Rest reinschmeißen. Alles, was wir nicht aus Glauben tun, ist Sünde. Aber ohne Glauben können wir auch Gott nicht wohlgefallen. Opfer, ich weiß, wir reden nicht gerne über Opfer, ich schon. Opfer ist so ein mächtiges Tool. Schaut mal Cornelius an. Wegen dem Opfer und wegen Gebeten ist das Evangelium freigesetzt worden in die heidnische Welt. Und es hat eine Stimme, was bedeutet, deine Gebete und deine Almosen sind zum Gedächtnis zu mir aufgestiegen. Was bedeutet Gedächtnis? Es erinnert dich die ganze Zeit daran. Was bedeutet, es spricht zu Gott. Seine Almosen und seine Gebete sind vor Gott und diese Almosen haben Gott es erlaubt, dass das Evangelium freigesetzt wird in die ganze Welt. Opfer ist nicht irgendwie, schmeiß mal kurz was rein oder sowas. Das Ding ist, schaut euch die Bibel an, es ist ständig am Opfern. Alle sind ständig am Opfern. Schaut euch David an, als die Bundeslade gebracht wurde. Alle 6 Schritte. Da ist Blut geflossen. Da ist nicht mal Blut geflossen. Da ist in Blut gelaufen. In so einem, weiß ich nicht, das ist eine ewige Lache von Blut gewesen. Geopfert, geopfert, geopfert. Das ist so. Ah, schaut mal. Naja, anyways, weiter. Der Zehnte ist auch wieder so eine Sache. Ich glaube nicht an die Art und Weise des Zehnten, wie jemand sagt, hey, wenn du den Zehnten nicht gibst und so weiter. Ich glaube, wenn du im Glauben deinen Zehnten gibst, an das Prinzip, an das System des Zehnten glaubst, dann kann Gott nicht anders. Dieses Wort, das Gott benutzt, ist, und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen. Dieses Wort bedrohen ist ein Wort aus dem Gerichtssaal. Dasselbe Wort, was in Sacharja 3 benutzt wird, wo Gott den Satan bedroht im Gerichtssaal. Dein Zehnter spricht da oben. Unser Zehnter spricht aber. Erstling, so. Mitgefühl, Leidenschaft und so weiter. Ich glaube, dass, wenn wir schauen, die Leidenschaft, wenn wir mit Leidenschaft beten, der Gerichtssaal sich öffnet. Schaut, Jesus, das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen, nur einmal in der Bibel siehst du, wie Jesus gebetet hat. Das ist Hebräer 5,7. In den Tagen seines Fleisches hat er sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und in Tränen den dargebracht hat, der ihn aus dem Tod erretten kann. So, das ist nicht so leise und, wie sagt man, da gibt es auch so ein Wort im Deutschen, so melancholisch und so weiter. Jesus hat geschrien! Und die Bibel sagt, und er wurde erhört wegen seiner Gotteswort willen. Nicht, weil er so laut geschrien hat, sondern wegen seiner Gotteswort. Das heißt, was in seinem Herzen war, deswegen wurde er erhört, aber seine Leidenschaft war mit drin. Jesus, wie er gebetet hat, ist intensiv gewesen. Intensiv gewesen. Jesus hat geschrien in den Tagen seines Fleisches, also sowohl bitten als auch flehen, mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht. Amen. Lobgesang. Zieht ein in seine Pforten mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Das ganze Konzept, wie die Tabernacle, wie die Stiftshütte aufgebaut war, ist ein Gerichtssaal. Es ging darum,
um Opfer darzubringen, wieder Opfer darzubringen, um irgendwann mal zu dem Punkt zu kommen, wo der Richterspruch des Herrn empfangen wird. Deine Schulden, deine Sünden werden bedeckt. Deine Schuld wird bedeckt. Für ein Jahr werden eure Sünden bedeckt. Warum? Sie stehen vorm Gnadenthron. So, wir können jetzt sagen, das ist aber im Alten Testament. Die Sache ist nur die, die Stiftshütte war ein Bild dessen, wie es da oben ist. Es ist eine ewige Ordnung. Es ist nicht irgendwie, ah ja, das ist das Alte Testament, wir müssen nichts mehr da und so weiter. Nein, 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 das ist ja, wie es da oben aussieht. Oben, Gott hat Mose oben gezeigt und er hat gesagt, so wie du das da siehst, so will ich, dass du es da unten baust. Das bedeutet, das ist eine ewige Ordnung. So, natürlich ist Jesus unser Opfer, aber die Schritte müssen wir trotzdem gehen. Wir können nicht sagen, ah, jetzt gehe ich mal rein, weißt du, was Buße? Wer muss denn schon Buße tun heutzutage? Ich meine so, nein, Buße ist notwendig, Opfer darbringen. Was ist ein wohlgefälliger Gottesdienst, wenn wir unsere Leiber ihm darbringen als ein wohlgefälliges Opfer? Das heißt, unser Leben niederlegen. Es ist nicht so, hey Gott, segne mich. Sondern es geht darum, ich lege mein Leben hin. Und das Ding ist, dass er Demut, er kann sich nicht aufhalten, Demut nicht zu belohnen. Weil er erhöht den Demütigen. So, die Isa hat euch aufgezeigt, wie der Feind kommt und wir könnten das argumentieren und so weiter. Weißt du, hey, das bin ich nicht. Psalm 107, Vers 2 müsste es sein, glaube ich. Psalm 100, 101, Vers 7. So, jetzt. In meinem Haus soll nicht wohnen, der Trug übt. Wer Lügen redet, kann nicht bestehen vor meinen Augen. Da seht ihr, der Feind, der Anklagen hat gegen uns, kann gar nicht vor Gott Lügen sprechen, sondern er kann nur Wahrheit sprechen, weil vor Gottes Augen kann jemand, der lügt, gar nicht bestehen. Aber wir sehen, dass der Ankläger Tag und Nacht vor Gott steht. Was bedeutet, er redet Wahrheit, obwohl er ein Lügner ist. Aber vor Gott kann er nicht lügen, weil vor Gott gibt es keinen Wechselschatten. Das heißt, da ist keine Finsternis, sondern da ist nur Licht und alles ist offenbar. Alles ist transparent. So, der Feind wäre ja blöd, vor Gott zu lügen. Also, aber vor ihm kann ja Lügen gar nicht bestehen. Das bedeutet, alles, was er vorbringt, ist wirklich wahr. Und sogar Paulus sagt, in mir wohnt eine Sünde. Ich tue etwas, was ich nicht will, aber irgendetwas ist da. Und es ist die in mir wohnende Sünde. So, wir sehen, dass es gibt einfach Dinge, die den Gerichtssaal öffnen. Letztes Mal habe ich das Abendmahl erwähnt. Ist es nicht krass, das Abendmahl? Schaut mal, 1. Korinther, lasst uns nochmal lesen. 11, 28 und bis 29. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke den Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht. Das bedeutet, wenn wir das Abendmahl nehmen, Jesus hat nicht irgendetwas uns das Abendmahl gegeben und erinnert euch mal daran, was ich mal gemacht habe. Nein, hat so viel Kraft, dass diejenigen, die es unwürdig gegessen haben, sogar entschlafen sind oder krank waren. Es hat so viel Kraft. So, ich glaube nicht an Transubstantiation und so weiter. Darüber könnten wir jetzt diskutieren. Aber was wir nicht leugnen können, ist, dass es Kraft hat. Es hat Kraft. Und die Sache ist die, es hat so viel Kraft, dass es Gericht freisetzt. Und jetzt ist die Frage, was für ein Gericht? Im Gerichtssaal sind immer zwei Parteien. Der eine, der ein schlechtes Gericht empfängt und der andere, der ein gutes empfängt. Und hier seht ihr, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, unrein, unwürdig, mit irgendetwas in unserem Herzen, keine Ahnung, Bitterkeit und so weiter, bedeutet es, dass wir eigentlich, obwohl wir etwas Positives machen wollen, einen negativen Effekt auf uns hat. Hiob wollte was Positives machen, hat einen negativen Effekt auf seine ganze Familie. Weil er nur vom Hörensagen von ihm gehört hat, aber später haben seine Augen ihn gesehen. Und auf einmal, weil er Verständnis bekommen hat. Und schaut, die Sprache, die ist gigantisch im Hiob. So, wir haben Opfern öffnet Gerichtssäle. Lobgesang öffnet Gerichtssäle. Wir haben Abendmahl öffnet Gerichtssäle. Wenn wir das wissen, dann tun wir die Dinge anders.
Das ist nicht so mehr so, okay, hey, es ist Opferzeit, lass uns opfern. Sondern wenn wir ein Opfer empfangen oder wenn ich persönlich, wenn wir persönlich gesegnet werden mit Geld, das Erste, was ich mache, ist, ich lege das vor mich und dann fange ich an zu beten. Das ist, weil die Bibel sagt, dass die Zehnten hier werden von einem leiblichen bzw. von einem fleischlichen Priester empfangen, aber dort oben werden sie von Gott empfangen. Das heißt, es ist hier ein natürlicher Akt, aber was oben ankommt, ist die Frage. Was da oben ankommt. Und mein Gebet ist es immer, ich präsentiere dieses Opfer vor Gott und ich bete, dass jede falsche Haltung nicht als Gedächtnis vor ihm dasteht. Sondern ich bete, dass alles verbrannt wird, was mit einer falschen, religiösen oder Druck oder irgendetwas gegeben wurde, dass es nicht vor Gott besteht. Sondern alles, was in Treue, in Wahrheit, in Glauben vor Gott dargebracht worden ist, durch die Leitung des Heiligen Geistes und im Glauben, bete ich, dass es vor Gott erscheint als ein Gedächtnis und dass Gott nicht kann, als die Himmel zu öffnen über meinen Geschwistern. Opfer ist eine heilige Angelegenheit. Das Abendmahl, die Leidenschaft vor Gott. Ihr seht es sogar in Lukas 18,6, dass die Frau, die sogar vor dem ungerechten Richter stand, was sie gemacht hat. Sie war konstant da und hat gesagt, ich will mein Recht, ich will mein Recht, ich will mein Recht, ich will mein Recht. Und irgendwann hat sogar er gesagt, weißt du was, hey, ich will nicht, dass sie mich noch mehr belästigt. Und hat ihr Recht gegeben, beziehungsweise den Gerichtssaal geöffnet. Das heißt, Leidenschaft, sich für etwas einstehen, irgendwann mal öffnet sich der Gerichtssaal. Die Sache ist die, für persönliche Anliegen öffnet sich ein Gerichtssaal sehr schnell. Für Nationen heißt es Leidenschaft manchmal 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, bis Gott sagt, okay, und jetzt öffne ich den Gerichtssaal. Und jetzt können wir an die Dinge rangehen, die wichtig sind. Und wenn Gott sein Gericht gesprochen hat, dann können wir gehen und es ausführen. Für Nationen ist was ganz anderes wie für persönliche Anliegen. Für Nationen brauchst du eine Ekklesia. Du siehst im Sacharja 3, ich glaube, darüber werde ich nächstes Mal ein bisschen sprechen, Sacharja 3 siehst du einen Gerichtssaal, einen kleinen Gerichtssaal, wegen einem Individuum, dem Hohepriester Josua. Und dann siehst du Daniel 7. Daniel 7, du siehst Myriaden von Engeln. Du siehst die Heiligen kommen mit Jesus. Und dann siehst du die Bücher sich öffnen, das Gericht sich setzen, den Alten an Tagen sich setzen. Und Jesus kommt rein. Und es ist so ein Riesengerichtssaal. Wegen was? Jesus hat die Nation in Empfang genommen. Jesus musste die Nation in Empfang nehmen. So, das bedeutet, Jesus 33,5 Jahre, bis sich der Gerichtssaal geöffnet hat, und die Zeit bereit war, hineinzugehen und die Nation in Empfang zu nehmen. Und wir denken, naja, an einem Tag, weißt du was, ich tue jetzt mal Buße für Deutschland und dann funktioniert's. Jesus, 33,5 Jahre. 33,5 Jahre. Um eine Stadt geht nicht so schnell wie für ein Individuum. Im Gerichtssaal, was wird im Gerichtssaal gemacht? Die Zeit für Fürbitte ist eigentlich im Gerichtssaal. Das ist meine persönliche Meinung. Wieso glaube ich das? Wir sehen Abraham für Sodom und Gomorra im Gerichtssaal Fürbitte tun. Und er sagt, weißt du was? Wenn da nur 50 Gerechte sind, würdest du dein Gericht aufhalten? Und Gott sagt ja. Und er sagt, 50 sind ein bisschen viel. 45. Würdest du bei 5? Und Gott sagt ja. 40. 30. 20. 10! Und Gott sagt jedes Mal ja. Jedes Mal sagt Gott ja. Warum? Weil er in einer Interaktion mit Gott war, bevor im Gerichtssaal, dass Gott ja nicht das gerechte Gericht spricht gegen Sodom und Gomorra. Und er versucht irgendwie da einzustehen. Und das ist, was Jesus macht. Jesus versucht für uns einzustehen. Nur die Sache ist die, Sodom und Gomorra muss kommen. Sodom und Gomorra muss kommen und Buße tun vor Gott. Und dann kann Gott es wegmachen. So, Hiobs Kinder hätten kommen müssen und ein Sündopfer darbringen. Du kannst für meine Sünden kannst du keine Buße tun. Ich kann für meine Vorfahren, für meinen Vater kann ich Buße tun. was mein Vater getan hat. Warum? Weil es hat einen Effekt auf mein Leben. So, werden ihm diese Sünden vergeben? Nein. Was ich getan habe und in meiner Blutlinie er drin ist, ist es bei mir vergeben und vergessen und ich bin frei. Mein Vater, der sie begangen hat, obwohl ich dafür Buße getan habe, muss selber vor den Thron des Herrn stehen und muss selber Buße tun. Es geht darum, sobald es einen Effekt auf mich hat, kann ich Buße tun, aber die Person für sich selber, um errettet zu werden, um frei zu werden und so weiter, muss selber Buße tun. Schaut mal, Fasten gehört in den Gerichtssaal, das ist das, was ich glaube. Wieso glaube ich, dass Fasten in den Gerichtssaal gehört? Schaut mal, bei Esther, das Gericht wurde eigentlich schon gesprochen, gegen die Juden. Und auf einmal, Esther sagt, hey, weißt du was, 3 Tage, lasst uns fasten. Lasst uns 3 Tage fasten und beten und schauen, ob sich da nicht doch etwas verändert. Und sie entschlüsselt irgendetwas im Himmel. Gott spricht Gericht im Himmel, weil zuerst wird es im Himmel gesprochen. Gott spricht etwas im Himmel und auf einmal steht sie vor dem König und hat so viel Gunst, dass der König sagt, weißt du was, den Gerichtsspruch, den kann ich leider nicht mehr verändern, aber jeder, der einen Juden anfasst, der kann getötet werden. Und kein einziger Jude ist zustande gekommen. Das heißt, irgendetwas war mitten im Gericht und Esther, sie fing an zu fasten und das Fasten und die Gebete haben Gott so berührt, dass Gott etwas im König, wie heißt er, Arxerxes, bewirkt hat. Buße, glaube ich, dass in den Gerichtssaal gehört. Wieso glaube ich das? Ninive. Hier kommt Jona und hat einen Gerichtsspruch Gottes. Und er sagt, Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Ninive wird in 40 Tagen, das heißt, 40 Tagen zerstört. So, die Ninive, sie hören das. Was passiert, ist, sie fangen an, sich in Sacktuch zu kleiden, fangen an, Buße zu tun und Gottes Gerichtsspruch wird verändert. Buße verändert irgendetwas. Wenn wir in den Gerichtssaal ankommen, sind wir dreckig und der Gerichtsspruch gegen uns, der wäre wirklich gegen uns. Aber weil wir Buße tun, verändert sich etwas und der Feind hat keinen Anker mehr, das er gegen uns anwenden kann. Und so siehst du in Ninive, haben sie sich angefangen zu kleiden und Gott hat es und Jona, weißt du, so, wir würden heute sagen, falscher Prophet, weißt du? Das, was er prophezeit hat, das stimmt nicht. Ihr kennt ja die Unterschiede zwischen Propheten. Ein guter Prophet prophezeit dir etwas und es kommt sofort zustande. Ein falscher Prophet prophezeit zu dir irgendetwas und wenn es in den nächsten 12 Monaten nicht zustande kommt, ist ein falscher Prophet. Aber ein großartiger Prophet prophezeit zu dir irgendetwas und es passiert in der nächsten Generation. So unterscheiden wir heute. Die großartigen Propheten in der Bibel, da denkst du mir, hey, guck mal, wie viele prophezeien und sie werden prophezeien. Weißt du, heutzutage würden wir sagen, hey, guck mal, was die schon alles prophezeit haben, junger Fisch. Und ist nie etwas zustande gekommen. Nie. Halleluja. Naja, anyways. Das Blut des Lammes. Sie haben überwunden. Offenbarung 12, 10 und 11. Sie haben überwunden durch das Blut des Lammes und das dort durch das Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Im Gerichtssaal riecht man, ob wir unser Leben mehr lieben wie ihn. Im Gerichtssaal riecht man das. Man sieht es. Sie haben überwunden durch das Blut des Lammes. Es gibt nichts Stärkeres wie das Blut Jesu Christi. Das ist, wenn ich nur Blut Jesu höre, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, weil ich die Tiefe dessen noch immer nicht ergreifen kann, wie fantastisch, gigantisch wertvoll dieses Blut ist. Was es eigentlich ist, was es bewirkt hat und wie wir es manchmal leichtfertig einfach nur benutzen, obwohl es so viel Kraft, so viel Macht, so viel Gewalt hat, dass nur ein Tropfen dessen genug gewesen wäre, für das ganze Universum freizusetzen. Aber er hat sein ganzes Blut vergossen für uns. Es ist sowas von gigantisch, sowas von gewaltig, dass ich hoffe, irgendwann mal im Himmel zu sehen, einfach diese Szene, als das Blut angefangen hat zu fließen von Jesus und was es eigentlich im Geist angefangen hat zu bewirken. Weil es sowas von wertvoll ist, sowas von heilig ist, sowas von wunderbar ist. Und wenn wir anfangen, in diese Gottesfurcht dessen hineinzukommen, dann können wir ja gar nicht mehr mit Sünde leben. Weil wir einfach so, was er für uns getan hat, der noch nie gesündigt hat, hat sein Leben gegeben für uns alle, die komplette Sünder sind. Wie? Und dieses wertvolle, heilige Ding, wie kann ich dann mich irgendwann mal rechtfertigen für das, was ich tue? Das kann ich nicht machen, weil es so wundervoll, so fantastisch ist und er mir die Möglichkeit gegeben hat, mich vollkommen darin, mich zu bewegen und einzutauchen. Das Wort des Zeugnisses ist nicht nur das, was wir sagen, weil wir wissen, dass das, was hier drin ist, spricht lauter, wie das, was wir sagen. Sogar im Natürlichen ist es so. Kennt ihr diese Dinger wie EKG oder sowas, die man hier rantut? So am Kopf? EKG? Wie? EEG. EKG, was ist das? Ah, das Herz, da komme ich auch noch hin. EEG. Und wie sind die Dinger so? Pim, 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 pim. Aber tu's EKG auf dein Herz. Bum, 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 bum. Und wir verlassen uns so sehr hier drauf. Und wir verlassen uns so. Das, was hier schlägt, ist weitaus mehr wie das, was hier oder hier gesprochen wird. Forscher haben herausgefunden, dass die, wie nennt man das, es ist kein Magnetfeld, aber wie so ein Feld, was von deinem Herzen kommt, 6 Meter weit geht. Was hier drin geht, vorgeht 30 Zentimeter. Und wir kümmern uns hier drum, anstatt hier drum. Es geht um das und nicht um das. Um das natürlich schon auch, aber das hier ist, was wichtig ist. Kennt ihr das? Ihr kommt manchmal in die Atmosphäre rein und auf einmal, wow, was ist das? Auf einmal so Aggression und so weiter. Und das ist in der Atmosphäre. Ganz krass ist es, wenn du in der S-Bahn gehst oder sowas. Einfach nur ein bisschen reinfühlst, was für komische Sachen da drin sind. Was mit den Menschen so alles so mitfliegt. Und so weiter. Gedanken und keine Ahnung, alles Mögliche. Das kriegst du mit. Warum? Du gehst in diese Atmosphäre hinein. Das Wort des Zeugnisses. Das ist ein Wort des Zeugnisses. Es ist nicht das, was wir reden. Sondern das hier, was hier gesprochen wird. Das ist es, was dieses wahre Zeugnis ausmacht. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Da seht ihr im 2. Mose 21, 5, 6, das ist so gigantisch. Falls aber der Sklave sagt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht als Freier ausziehen, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder an den Türpfosten stellen und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Pfriem durchbohren, dann soll er ihm für ewig dienen. Überlegt euch mal. Du wirst versklavt, weil du nichts mehr hast. Du verkaufst dein Leben. Und dann gibt es dieses Jubeljahr, wo alles dir zurückgegeben wird. Dein Besitztümer, dein Leben, dein Haus, dein Auto, alles. Und dieser Sklave sagt, hey, ich liebe meinen Herrn so sehr, weil er so gut zu mir war. Ich will gar nicht frei sein. Ich will gebunden bleiben. Er hat uns frei gemacht, damit wir uns entscheiden, seine Sklaven zu sein. Das bedeutet, sein Leben nicht zu lieben bis zum Tod. Schaut mal, Finanzen. Er hat uns nicht gesegnet, damit wir mehr haben. Er hat uns gesegnet, damit wir ihm mehr geben können, obwohl er es nicht braucht. Schaut mal, als Jesus Petrus und die Fischer berufen hat, schaut mal kurz davor, sagt, hey, geht mal raus, fischen. Und sie fangen so viel Fische, dass die Boote anfingen zu sinken. Und das heißt, und dann kommen sie ans Ufer, haben so viel, das für 2, 3, 5 Jahre möglicherweise gereicht hat. Und Jesus sagt, weißt du was, jetzt folgt mir nach. Deswegen segnet uns Gott. Nicht damit wir, weißt du, wir könnten ja sagen, hey, pass auf, Gott, ich wollte schon immer, was weiß ich, dieses Haus, das Auto und das, jetzt hast du mich gesegnet. Aber Jesus, weißt, zeigt ihnen erstmal alles. Weißt du, also, möglicherweise hat es für 2-3 Jahre gereicht. Und Jesus sagt, und jetzt folgt mir nach. Und was machen sie? Sie folgen ihm nach. Darum geht's, wenn er uns segnet. Weil wir leben unser Leben nicht mehr. Wir haben unser Leben nicht geliebt bis zum Tod. Wie dieser Sklave, der eigentlich ein Freier ist, aber sich entscheidet, Sklave zu sein, weil sein Herr so gut war. Das ist, was spricht im Gerichtssaal. Ausführung des Gerichtsspruchs. Psalm 149, 6 bis 9. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Eden mit eisernen Fesseln, um das schon aufgeschriebene Gericht, es ist schon aufgeschrieben, an ihnen zu vollziehen, das ist die Ehre aller Frommen. Amen. Das, was wir hier bekommen, diesen Gerichtsspruch, ist eine kurze Geschichte, ist, wir waren in Irland und haben über die Gerichtssäle gesprochen. Und da kam eine Dame, die möglicherweise das größte Netzwerk, Gebetsnetzwerk in Irland hat. Und sie hat gesagt, wir haben gebetet, dass Abtreibung nicht legalisiert wird bei uns in Irland. Wir haben gebetet, dass Abtreibung. Und dann habe ich gefragt, was passiert? Und sie hat gesagt, ja, es wurde legalisiert. Sage ich, okay, was habt ihr gemacht? Habt ihr ein Mandat von Gott bekommen, dass ihr dafür beten sollt? Und sie so, ja, wir haben so viele Zeugnisse bekommen, dass es die Zeit war, dass wir aufstehen und dafür beten. Sage ich, okay, was habt ihr dann gemacht? Habt ihr gebetet und habt ihr den Gerichtsspruch Gottes gehört? Habt ihr gesehen, dass Gott wirklich es freigesetzt hat? Und sie sagte, ja. Und ich so, was ist dann passiert? Es wurde trotzdem legalisiert. Und die Sache ist die, habe ich gesagt, und genau in dem Augenblick hätte die anfangen sollen zu kämpfen. Kennt ihr das, wenn ihr betet und betet und betet und betet und betet und betet und es ist so schwer und ihr betet und ihr betet und irgendwie die Atmosphäre ist möglicherweise sogar depressiv und ihr betet für eine Sache und irgendwie ist es so ausweglos, zwecklos und die Geister, ja, und ihr betet und ihr denkt, nein, ich werde da jetzt durchgehen, und ihr betet und ihr betet und auf einmal so, wie so leicht. Und ihr spürt so, wow, wir sagen immer, es ist durch. Weißt du, das Kind ist zur Welt gebracht worden. Okay, so, das ist jetzt, es ist leicht. Okay? Jeder kennt dieses, wer betet, kennt dieses Gefühl. Und meistens stoppen wir da. Und sagen, ja, es ist doch durch, wir haben es vollbracht. Die Sache ist nur die, das ist, wo Gott seinen Gerichtsspruch und sein Gericht zu deinem Gunsten gegeben hat. Jetzt geht es aber da, diesen Gerichtsspruch anzunehmen und es in Empfang zu nehmen, beziehungsweise ihn zu vollziehen. Jetzt geht es darum, okay, Vater, in Jesu Namen, ich befehle, dass mein Sohn zum Herrn zurückkehrt. In Jesu Namen, ich befehle, dass meine Jobsituation jetzt in Jesu Namen sich verändert. Du fängst an, anders zu beten, du fängst an, anders zu sprechen. Warum? Weil du hast ein aufgeschriebenes Gericht, das von Gott jetzt legal dir gegeben worden ist. Und jetzt musst du genauso handeln. Das bedeutet, du richtest, so wie er gerichtet hat. Er sagt, jetzt fangen wir an zu binden. Jetzt fangen wir an, den Feind in Ketten zu legen. Jetzt fangen wir an, das Gestohlene uns wieder zurückzuholen. Jetzt fangen wir an zu proklamieren und zu prophezeien. Und jetzt fangen wir an zu sprechen über unsere Familie, über unsere Jobsituation, über unsere Finanzen, über unsere Gesundheit und all diesen Sachen. Und dann werden sie zustande kommen. Jesus hat sogar gesagt in Lukas 18, dass er wird es wie speedily, schnell vollziehen. Aber die Sache ist die, dass wir es manchmal so ein bisschen wissen, wir hören hier von Gebet und hier von Gebet und hier von Gebet und hoffen, weißt du, wir werden alles mal zusammenschmeißen und irgendwie versuchen, was so klappt. Aber so funktioniert es oben nicht. Hiob hat es versucht und hat eigentlich mehr Schaden erwirtschaftet als Segen. Oben ist ein klares System, wie es funktioniert. Und das ist, wieso wir Offenbarung haben. Aber wenn der Gerichtsspruch gegeben worden ist, dieses nur Gerichtsaktivität, Gerichtssaalsaktivität, kann manchmal Jahre dauern. Das Vollziehen geht schnell. Aber Gerichtssaalsaktivität kann manchmal Jahre dauern. Schaut euch mal Die Wüste war was Ähnliches wie ein Gerichtssaalsprozess, wo die gestorben sind, die nicht ins verheißene Land gehen können. Und dann, das verheißene Land, war das Vollziehen, wo, wenn sie das Richtige gemacht haben, nicht einer gestorben ist. Warum? Wenn du das Gericht vollziehst, wirst du keinen Schaden erleiden. Aber wenn du keinen Gerichtsspruch hast und es versuchst zu vollziehen, dann können Schäden entstehen, so wie wir gehört haben von der Ise. Und du kannst sogar Autorität haben, dafür, gegen diese Dinge anzugehen. Aber wenn es nicht die richtige Zeit ist und nicht der richtige Zeitpunkt, und wenn wir noch nichts von Gott haben, dann kann es einen großen Schaden erwirken. Schaut mal, Offenbarung 19,11, noch zwei Bibelstellen. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Was macht er? Er richtet zuerst und dann führt er Krieg. Er richtet zuerst und dann führt er Krieg. So, das ist, was wir machen. Wir müssen uns etwas Legales holen und dann fangen wir an, Krieg zu führen. Und sagen, jetzt, weißt du was, jetzt kriegst du eine auf die Nase. Psalm 82 ist so krass. Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Götter richtet er. Schaut mal, Gott nennt Götzen Götter. Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Gottlosen begünstigen? Schaut mal. Gott, der Richter, fragt die in der Gottesversammlung, bis wann wollt ihr ungerecht richten? Schafft Recht dem Geringen und der Weisen, dem Elenden und dem Bedürftigen lasst Gerechtigkeit widerfahren. Rettet den Geringen und den Armen, entreißt ihn in der Hand der Gottlosen. Sie erkennen nichts und verstehen nichts. Im Dunkeln laufen sie umher. Es wanken alle Grundfesten der Erde. Ich sage zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten, seid ihr alle, doch wie ein Mensch werdet ihr sterben, wie einer der Obersten werdet ihr fallen. Stehe auf, oh Gott, richte die Erde, und du sollst zum Erbteil haben alle Nationen. Deswegen will Gott, dass wir zu Söhnen werden, dass wir Söhne Gottes genannt werden. Warum? Die Bibel sagt wo? In Römer 8, Vers 14, dass alle, die durch den Heiligen Geist geleitet sind, Söhne Gottes sind. Söhne sind diejenigen, die das, was Gott gerichtet hat, ausführen. Und hier waren welche, die in den Himmel sind, die aber gefallene Engel sind, aber Söhne werden immer nur die direkte Schöpfung von Gott genannt. Okay? Sie sind gefallen und sie richten aber auch. Sie haben eine Position in den Himmel, wo sie über die Menschen richten. Aber deswegen will Gott, dass wir zu Söhnen aufsteigen und sein gerechtes Gericht hören und verstehen, um selbst dann auf der Erde dieses Gericht zu vollziehen. Um dem Weisen zu helfen, um dem Gerechten Gerechtigkeit zu geben und all diese Sachen. Das ist, wie wir vollziehen. Das heißt, hintreten gehen wir, Opfer öffnet, Abendmahl öffnet, Lobpreis öffnet, diese Sachen im Geist. Das ist nicht nur etwas Natürliches. Im Gerichtssaal tun wir Buße. Im Gerichtssaal tun wir Fürbitte. Im Gerichtssaal tun wir Fasten. Und dann, wenn wir den Richterspruch haben, dieses, jetzt ist gelöst, dann kommen wir und gehen jetzt, tschak. Und das hätte in Irland passieren sollen. Jetzt hätten sie proklamieren sollen, jetzt hätten sie dieses Gesetz in Anspruch nehmen sollen, jetzt hätten sie es zerstören sollen und so weiter. Aber genau da haben sie aufgehört. Das heißt nicht, dass Gott es nicht wieder verändern kann. Aber das ist so, ich hoffe, dass es ein bisschen klar gemacht worden ist. Einfach so diese unterschiedlichen Stufen und dass wir einfach durch Dinge, die wir tun, einfach Hosea, was ist es, Hosea 4,6, aus Mangel an Erkenntnis, stirbt mein Volk. Verständnis ist wichtig, wie die Dinge oben funktionieren, damit wir sie richtig machen. Amen.